passiert, wenn der heilige Gott uns nahe kommt. Gott ist der Heilige, er ist so vollkommen anders, so ganz und gar anders als wir. Und was passiert, wenn er uns nahe kommt? Ich liebe diese Serie, Heilig, wenn Gott uns nahe kommt. Die ganze Serie ging es darum, dass Gott nicht irgendwo fern ist, nicht irgendwo für sich bleibt, nicht in irgendwelchen himmlischen Sphären sich aufhält, sondern er scheint ja richtig Lust und Freude zu haben, hier in unsere Welt reinzubrechen, mittendrin zu sein, Englisch würde man sagen, to show up, da zu sein, aufzutauchen, zu erscheinen, präsent zu sein. Wir haben uns einige Personen angesehen, wo das so ganz deutlich war, dass sie dem heiligen Gott begegnen, und bei allen gibt es irgendwie das gleiche oder ein ähnliches Muster. Da ist Mose, der in diesem Dornbusch diesem heiligen Gott begegnet. Mose bekommt eine ganz starke Erfahrung und kriegt von Gott noch einen Auftrag hinten drauf gesetzt. Wir haben Jesaja gesehen, der im Tempel so eine Vision hat, ein ganz tiefes spirituelles Erlebnis, und er bekommt einen Auftrag, eine Berufung. Wir haben Petrus gesehen, der mit seinen Jungs fischen ist, da dem heiligen Gott begegnet, Heiligkeit kommt in den Alltag, und das am Ende, Petrus kriegt eine neue Berufung mit und folgt. Wir haben Paulus gesehen, der dem heiligen Gott begegnet. Und klar, er kriegt einen neuen Auftrag. Es geht durch die ganze Reihe durch. Wir hatten diese Serie über diese heiligen Steine, die auch einen Auftrag haben, nämlich so ein Haus zu sein. Und alle von denen standen im Grunde vor derselben Entscheidung. Sie hätten alle sagen können, oh, das war jetzt eine super gute Erfahrung, aber mit meinem Leben hat das im Grunde nicht so viel zu tun. Ich mache so weiter wie bisher. Oder sie hätten sagen können, ich werde dem konkret folgen und ich will zulassen, dass das mein Leben deutlich verändert. Ich will mich einlassen. Und genau diese Frage steht auch vor uns. Und seien wir nicht zu schnell mit der Antwort, sagen, ja, ich will. Es könnte unser Leben auf den Kopf stellen. Es könnte Folgen haben. Es könnte ganz viel kosten. Und es könnte ganz viel verändern. So, und heute, letzter Gottesdienst in dieser Predigtreihe, heute feiern wir Pfingsten und wir können sagen, Gottes Heiligkeit zieht nochmal ganz besonders in diese Welt ein. Was wir bisher gesehen haben, war immer, dass Gott einzelnen Menschen in seiner Heiligkeit begegnet für besondere kurze Momente der Begegnung. Aber heute, Pfingsten, geht es darum, dass Gott allen Menschen, die an ihn glauben, begegnet und in ihnen bleiben will, und zwar allen Menschen. Was vorher immer nur so einzeln und für besondere Augenblicke war, sagt Gott, das soll jetzt immer sein, für alle, die sich darauf einlassen werden. Und das ist die Entscheidung, die vor jedem von uns auch heute Morgen steht. Manchmal suchen wir ja Titel für Predigten, die heutige könnte heißen, Heilig, wenn der Himmel in unser Leben einzieht. Es geht um Pfingsten. Es gibt einen Text in der Apostelgeschichte und ich stehe vorne zusammen mit Wiebke. Moin, Wiebke.
Moin.
Wiebke ist relativ neu hier in der Kirche. Schön, dass du heute Morgen hier bist und nicht verreist bist, sondern du bist da. Wir hatten ja letzte Woche noch gesprochen, sind wir alleine hier oder sind doch einige da? Nutzt gern die Zeit, nach dem Gottesdienst zu fragen, Wiebke, wer bist du, warum bist du hier, was machst du? Nutzt die Chance heute. Und ich hatte dich gebeten, den Pfingsttext aus der Apostelgeschichte vorzulesen, aber nur in Auszügen. Der Text ist ziemlich lang, vielleicht länger, als wir sonst Texte haben, aber Wiebke hat mir zugesagt, dass sie fähig ist zu lesen. Du hast gesagt, ich kann lesen und das Mikrofon ist an deinem Mund. Und lasst euch auf den Text ein, Wiebke liest aus der Apostelgeschichte.
Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erscheinen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten: Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Alle gerieten außer sich und waren ratlos. Die einen sagten zueinander: Was hat das zu bedeuten? Andere aber spotteten: Sie sind vom süßen Wein betrunken. Da trat Petrus auf, zusammen mit den 11. Er erhob seine Stimme und begann zu reden: Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem, dies sollt ihr wissen, achtet auf meine Worte. Diese Männer sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst die 3. Stunde am Morgen. Sondern jetzt geschieht, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. In den letzten Tagen wird es geschehen, so spricht Gott. Ich werde von meinem Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne und eure Töchter werden Propheten sein. Eure jungen Männer werden Visionen haben und eure Alten werden Träume haben. Auch über meine Knechte und Mägde werde ich von meinem Geist ausgießen. In jenen Tagen, und sie werden Propheten sein. Ich werde Wunder erscheinen lassen, droben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und qualmenden Rauch. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und herrliche Tag. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Dann folgt die Predigt und dann geht es weiter. Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen: Kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung seiner Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Mit noch vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie: Lasst euch retten aus dieser verdorbenen Generation. Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten.
Wiebke, ich nutze mal die Chance, wenn du ja schon hier vorne stehst. Ne? Also dieser Text, wenn du den jetzt noch mal so gelesen hast oder auch zu Hause schon mal jetzt die letzten Tage, was hat dich darin am meisten berührt oder auch irritiert? Könntest du das sagen? Oder?
Also im ersten Moment habe ich gedacht, ja, was berührt mich da dran an dem Text? Und je häufiger ich den gelesen habe, desto berührender fand ich dieses: Jeder hört die Worte in seiner Sprache. Ja. Also es ist nicht eine Sprache und alle müssen sie lernen, sondern es ist die Sprache, die jeder von uns spricht, und die Worte erreichen sie trotzdem.
Ja. So. Und was würdest du sagen, bedeutet dieser ganze Text vielleicht für dein Leben? Könnte man jetzt ganz viel sagen, aber vielleicht nur so ein, zwei Gedanken. Was bedeutet das für dich?
Also im Prinzip, finde ich, bedeutet das, also Sprache und Worte sind ja das eine, aber das, wie ich lebe oder wie ich zeige, was ich glaube, das erreicht ja auch die Menschen, die jetzt meine Sprache nicht sprechen. Mhm. So, und das, finde ich, ist das, was mich an dem Text bewegt, dass auch wenn Menschen meine Sprache nicht verstehen, ich sie trotzdem erreichen kann.
Ja. Vielen Dank für diesen Einblick und nutzt gern die Chance nach dem Gottesdienst beim Kaffee. Das ist Wiebke. Ja. Ich habe mich gefragt, wer von uns wäre denn da damals nicht gerne dabei gewesen? Also ihr müsst euch nicht melden, aber wer wäre denn nicht gern dabei gewesen, als Gott so in das Leben der Menschen hineinbricht, hineinwirkt und die Menschen lassen das zu und sie werden ganz und gar andere. Was wir hier lesen in diesem Text ist, dass der Heilige kommt uns nahe und er verändert die Umstände und er verändert das Leben der Menschen damals. Hier in dieser Geschichte, in dieser Begebenheit geschehen ja zwei ganz große Dinge und beide beschreiben das, was Glauben und Christsein ausmacht. Da ist zum einen ja dieses Großartige, dieses Spektakuläre, dieses super duper Besondere, also hier dieses brausende, tosende Flammen. Stellt euch vor, das würde jetzt passieren. Die ersten würden nach dem Brandschutz rufen, der nächste ruft die Feuerwehr und der dritte sagt, was hat Jürgen denn getrunken? Also ich würde keinen süßen Wein trinken, sondern nur trockenen. Also das kann. Also da ist wirklich so ein riesiges, was da geschieht. Und dann ist da die Ankündigung, dass die Leute, die Christen, die werden Visionen haben, die werden Träume haben, da werden Wundertaten passieren, das wird geschehen, Wundersames quer durch die Bank und was Gott aufhebt, und Heike, das passt vielleicht tatsächlich zu deinem Text, den du am Anfang vorgelesen hast, dass Gott auch wirklich diese Unterschiede aufhebt. Also es gab ganz große Unterschiede im Orient, also sowieso der Mann war wichtig, die Frau war anders wichtig, die Kinder hatten keinen Wert. Bei den Römern wurden sogar die ungeliebten Kinder ja ausgesetzt oder nicht ganz in Ordnung. Kinder wurden den Wölfen zum Fraß vorgesetzt, an der Straße ausgesetzt. Und er sagt jetzt, Söhne und Töchter, Alte und Junge, alle sozialen Schichten, von Sklaven ist die Rede, von Herren. Gott hebt diese Schwarz-Weiß, links, rechts, oben, unten, Oberschicht, Unterschicht. Er sagt, es ist alles total egal. Pfingsten hebt das alles auf. Und das soll es auch in Kirche und in Gemeinde und in einer christlichen Gesellschaft, soll es das nicht geben. Und dann, alle, die Jesus anrufen, werden gerettet. Also tausende Menschen gehen darauf ein. Und ich denke, viele von uns sagen, oh, das wollen wir neu auch immer wieder erleben. Und das gipfelt dann ja in dieser Aussage in Vers 43, es geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Also was Pfingsten geschieht, dass Gott in unsere Welt eingreift in einer besonderen Weise. Und gerade wenn man mit Menschen aus anderen Kulturen spricht, die sagen immer wieder, ich habe so intensiv von Jesus geträumt, dass ich gar nicht anders konnte, als mir einen Christen zu suchen und Christ zu werden. Ich hatte so klare Visionen, Offenbarungen von Jesus. Also Pfingsten als Ereignis ist ja einmalig. Aber was dort angekündigt wird, was wir eben auch von Wiebke gehört haben, mit diesen Träumen, mit diesen Visionen, mit diesen Wundertaten, das ist ja ein Versprechen in die Zukunft, wo Gott sagt, erwartet das, erhofft das, betet dafür, glaubt das, seid offen, sehnt euch das. Glauben bedeutet, diese Erwartung neu zu beleben. Was aber gleichzeitig geschieht, das ist genauso gewaltig Und das ist sehr nachhaltig und auch sehr sichtbar, dass nämlich Gottes Geist schafft dort eine ganz neue Art zu leben. Wenn wir eben diesen Pfingsttext gehört haben, und der ist ja noch länger, es waren ja nur Auszüge daraus, dann macht es aber ganz, ganz deutlich, gerade am Ende, der Heilige kommt nahe und schafft eine neue Art zu leben. Gottes Geist will die Herzen von Menschen tatsächlich sichtbar verändern. Was wir hier lesen in der Apostelgeschichte, das sind ja nicht nur so starke Emotionen, nicht nur dieser Enthusiasmus und dieses großartige, gewaltige Wirken, sondern was wir hier auch lesen, ist, dass Menschen plötzlich anfangen zu teilen. Ich sagte am Anfang, sagt nicht zu schnell, ich will das auch. Sie verkauften, was sie hatten. Und teilten es. Wir lesen vom Beten. Wir lesen davon, dass sie zusammen essen. Dass sie einander vergeben. Dass sie Abendmahl feiern, sogar jeden Tag. Dass sie dienen, dass sie dranbleiben, dass sie Verantwortung übernehmen. Und ich finde diesen Text so faszinierend, dass ich mir sage, ich sehne mich danach, dass wir Christen 2026, ich bin ja nun mal in Hamburg, wir in Hamburg hier, dass wir das auch neu erleben. Dass wir uns bewegen lassen. Dass wir sagen, was ich hier lese, das ist ja ein beschreibender Text in der Bibel, aber dass wir sagen, Dass genau das sehen möchte ich auch erleben, als so ein Blueprint, als ein Entwurf, ein Modell. Ich möchte uns nochmal diese Verse vorlesen, 42 bis 47, und vielleicht sagst du ja, oh, das möchte ich auch. Sie, die Gemeinde, hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, im Brechen des Brotes. Also wir nennen das heute Abendmahl, aber da war ja das war ein richtiges Essen damals. Im gemeinsamen Gebeten. Wie cool wäre das, wenn wir eine Kirche wären, die dafür bekannt wären, dass wir gemeinsam beten. Und jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott. Es geschahen viele Wunder und alle gläubig gewordenen bildeten eine Gemeinschaft. Ich stelle mir auch vor, dass es früher auch verschiedene Parteien gab. Auch früher werden einige, die CDU, die SPD, die FDP, die AfD und die Linken und wen es sonst noch gibt, gewählt haben. Und trotzdem hieß es hier, alle gläubig gewordenen bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wer ein Grundstück oder einen anderen Besitz hatte, verkaufte es, verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Tag für Tag waren sie einmütig zusammen, trafen sich in den Häusern zum Brechen des Brotes, zu gemeinsamen Mahlzeiten, und alles geschah mit großer Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Ich weiß, dass man Freude nicht befehlen kann, aber eine aufrichtige Herzlichkeit, zu der kann ich mich entscheiden. Ich komme da später noch zu. Sie lobten Gott. Die Mitte des Gottesdienstes damals war, sie lobten Gott und blieben in der Lehre der Apostel. Und der Herr führte täglich Menschen hinzu, die gerettet wurden. Also das wirklich Überraschende an Pfingsten ist ja nicht nur dieses Großartige, sondern dass sich der Alltag der Menschen danach tatsächlich verändert hat. Gottes Geist hat hier nicht zuerst die Gefühle verändert. Oh, ich fühle mich so geisterfüllt, was aber auch schön ist, wenn man das fühlen kann. Ich liebe das, aber er schafft mit der Zustimmung der Menschen eine neue Art zu leben. Gottes Geist will nicht nur einzelne Momente verändern, sondern unser Leben. Und plötzlich wurden diese Menschen großzügig. Sie wurden treu. Täglich war man zusammen und nicht irgendwie auf Fahrradtour. Sie wurden liebevoll. Sie wurden versöhnt. Und sie waren, wenn man dann weiterliest danach, die waren überhaupt nicht perfekt. Die waren alles andere als perfekt. Da gab es dann auch Streit und Konflikte, alles, was wir auch kennen, das gab es damals auch. Aber sie waren bewegt. Und bei dem Ganzen geschieht es, dass der Heilige Geist Jesus in die Mitte gestellt hat. Er macht Jesus sichtbar. So die Menschen beginnen, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Offen, dienend, ehrlich, großzügig, vergebend, freundlich. Der Heilige Geist macht nicht mich beeindruckend, sondern macht mich, also Jesus, ähnlicher. Das ist das, was er will. Und dann sage ich plötzlich, ich vergebe, oder ich entscheide mich zu vergeben, statt bitter zu werden oder jahrelang diese Verletzungen vor mir herzutragen. Ich entscheide mich, Menschen zu dienen, obwohl es meine Zeit kostet. Ich komme auch dann, wenn es mir nicht passt. Ich öffne mein Zuhause, ich bete für andere, ich tue ihnen gut. Ich gehe verantwortlich mit meinem Geld um und investiere es in andere und in die Kirche. Und ich sehe meinen Nachbarn nicht nur als Störung, sondern als Geliebtes gegenüber Gottes. Was der Heilige Geist ausgelöst hat, dass Menschen sich gefragt haben, wie, wenn Jesus heute mein Leben leben würde, wie würde er mein Leben wahrscheinlich leben? Und sie haben das nicht aus Zwang getan oder aus Schuldgefühlen oder aus schlechtem Gewissen oder aus Angst vor irgendeiner Hölle, sondern weil sie bewegt davon waren, was in Gottes Herzen war. Etwas später in der Bibel wird es einmal so genannt, Epheser 5, Vers 1, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und führt euer Leben so, dass es von der Liebe bestimmt wird. Dieses Wort Nachahmer hat ja im Deutschen nicht so einen ganz guten Klang. Also Nachahmer bedeutet auch, ja, du bist ja nur eine billige Kopie. Du ahmst ja nur was nach, du bist so, das Wort nachäffen. Hier in diesem Wort, das ist ja ein griechisches Wort, das heißt mimetes. Also wir kennen das von Mimik im Deutschen. Also etwas, es geht darum, jemanden zum Vorbild zu nehmen und zu sagen, so möchte ich auch sein. Ich habe dir gestern das Pokalfinale geguckt. Ich möchte auch so ein Kane sein. Hat das jemand gedacht gestern? Oder war ich der Einzige? Okay. Naja, es ist Bayern, aber es ist Kane. Also habt ihr diese Tore gestern gesehen? Gerade dieses 2:0. Also ein Vorbild zu haben bedeutet nachzuahmen. Heißt, ich möchte so werden wie du. Und das war das, was der Heilige Geist ausgelöst hat. Vielleicht könnte man im Deutschen besser sagen, so, ich möchte ein Ebenbild von Jesus werden. Werde zu einem lebendigen Ebenbild Gottes. Das war der Schöpfungsgedanke. Silvanus hat neulich darüber gesprochen. Ich wurde geschaffen als ein Gegenüber, als ein Bild von Gott. Wer den Menschen sah, sah Gott. Und das ist so schrecklich kaputt gegangen durch die ganze Zeit. Da kam so viel Arroganz, so viel Neid, so viel Hass, so viel Gier. Und jetzt sagt Pfingsten aber, jetzt komme ich und lebe in dir. Ich bin Gott selbst und ich werde ein Ebenbild. Oder dieses in den Fußstapfen gehen, also trete in die Fußstapfen Gottes. Ich weiß, die sind ziemlich groß und ich weiß, wir können die nicht ausfüllen. Oder sei ein Nacheiferer, das hat diese Leidenschaft. Ich will dem nacheifern. Ich will das lernen, ich will das erleben. Da steckt Leidenschaft drin. Oder vielleicht mögt ihr dieses andere Bild lieber, seid aus dem gleichen, aus demselben Holz geschnitzt, sagt man. Man könnte auch sagen, richtet vielleicht euer ganzes Leben an Gott aus. Lasst sein Wesen sichtbar werden als seine geliebten Kinder. Also was Pfingsten passiert ist, dass zum einen der Heilige Geist kommt und etwas Neues schafft und dass die Menschen aber dem auch jetzt zugestimmt haben, zu sagen, ja, ja, ich will das. Also die haben gesagt, ja, ich will. Und dann dachte ich, ah, wir sind in der Kirche, wir können das noch schöner sagen. Ja, ich will mit Gottes Hilfe. Das ist vielleicht nicht nur der passende Spruch im Traugottesdienst in 2 Wochen, sondern das könnte meine Entscheidung sein, zu sagen, ja, ich will. Und zwar, ja, ich will das beides. Wenn das hier nicht wäre, der Heilige Geist kommt und verändert mich, dann wäre das ja, dann würde es ja nur um Moral gehen, um Ethik, um Humanismus, um eine Anstrengung, mein Leben zu verändern. Das wäre richtig mühsam. Und trotzdem gibt es so viele von solchen Bibelstellen in der Bibel. Also das heißt, nur weil ich Christ geworden bin, geschieht das nicht automatisch. Du bist nicht automatisch ein Nachahmer Gottes, nur weil du irgendwann gesagt hast, ja, ich glaube an Jesus Christus, dass er gestorben und gekreuzigt ist. Ich will ihn einladen, mein Herr zu sein. Aber nachzufolgen ist nicht etwas, was, oder ein Ebenbild zu werden, ist nicht etwas, was automatisch da ist. Sonst wären diese ganzen Aufforderungen in der Bibel ja gar nicht nötig. Vielleicht ein paar kleine Beispiele von mir. Also es geht um die vielen kleinen Entscheidungen, die ich zusammen mit dem Heiligen Geist treffe. Zum Beispiel letzte Woche waren wir ja auf der Konferenz unseres Bundes in Krelingen. Sonntagmorgen war ein echt riesiger Gottesdienst. Ich schicke euch nächste Woche nochmal den Link von dem, das war so ein Afroamerikanischer, der Leiter unseres Werkes aus USA. Also es war wirklich, ich schicke euch nochmal den Link nächste Woche, ihr könnt es reingucken, aber auch die Musik, es war in der Sporthalle, die Musik war so laut, dass der Fußboden vibrierte. Also wir sind hier wirklich sehr, sehr leise in der Torstraße, hier vibriert gar nichts. Obwohl, wir haben auch Betonboden. Jedenfalls, und davor gab es eine theologische Woche. Wir waren mit Pastoren schon da, ganz viele Leute. Ich habe so viele neue Leute aus dem Ausland kennengelernt, so viel Englisch geredet, wie schon seit Wochen nicht mehr. So viele neue Englisch, also richtig gut. Wir haben auch ein paar Leute eingeladen, nach Hamburg zu kommen, hier mal zu predigen. Ich hoffe, die kommen auch und I hope they will show up. So, aber dann so 2 Situationen, so. Einmal beim Frühstück saßen an so einem Tisch, internationaler Tisch, und ich rede mit denen so ein bisschen auf Englisch, und da kommen da andere zu, und dann fangen die einfach an, obwohl ich ja da war und die wussten, ich bin Deutsch, haben die einfach begonnen, das Gespräch komplett auf Portugiesisch zu führen. Also ich bin dann einfach gegangen. Ich dachte, das ist frech, oder? Ich sage auch nicht, wer das war, also ihr kennt die eh nicht, aber ich musste vielleicht noch eine 2. Situation aus so einem anderen Typen kennengelernt. Ich sage, hallo, I'm Jürgen from Hamburg, who are you? Und dann, ja, ich bin von da und da. Und dann, can I show you? Also kann ich dir mal zeigen, was ich so mache? Ja, klar. Und dann zeigt er mir ein Video und noch ein Video und noch ein Video. Noch ein Video und hört gar nicht auf, und nicht einmal fragte er, ey Jürgen, wer bist du endlich? What are you doing in Hamburg? Nein, es war dem völlig egal. Also ich hatte wirklich 98% richtig gute Erfahrung. Aber diese beiden, ich erzähle das deswegen, ich habe doch die letzte, auch beim Vorbereiten dieser Predigt gedacht, aber auch da schon, ich musste mich richtig entscheiden zu sagen, okay, die haben mich jetzt hier so ein bisschen gedisst, geghostet oder nicht ernst genommen, aber ich entscheide mich jetzt, ich will denen von Herzen wünschen, dass ihre portugiesische oder spanische Arbeit gut funktioniert. Ich will diesem anderen Typen von Herzen wünschen, das war auch eine sehr beeindruckende Arbeit. Also, aber hätte ich trotzdem mal fragen können, wer bist du? Aber ich habe mich gesagt, ich möchte mich aber entscheiden, ich entscheide mich jetzt, ich wünsche beiden von Herzen Gottes Segen für ihre Arbeit. Und ich will nicht zulassen, dass hier so ein kleines bitteres Pflänzchen in mir wächst und sagt, wie blöd seid ihr eigentlich? Und dann hatte ich auch noch den Gedanken, oh, ich müsste mal anderen erzählen, wie die zu mir waren. Jetzt euch kann ich es erzählen, weil ihr wisst ja nicht, um wen es da geht. Aber ich habe es geschafft. Ich habe es wirklich geschafft, niemandem zu erzählen, wie blöd die zu mir waren. Und ich dachte, ich kann aber nicht jetzt hier sagen, ich bin Nachahmer Gottes und fange jetzt an, hier so eine Tratschgeschichte zu erzählen, die auch wahr ist. Aber oder noch eine Situation. Gestern, also ich mit meinem Leben, es ist aber wirklich voll. Es ist gut gefüllt, so bis Mitte, Ende Juni ist es gut getaktet und gut voll. Und gestern kam so eine E-Mail, hey Jürgen, wir hätten ja ein Angebot für dich, 10 Stunden Arbeit, 950 Euro Bezahlung. Das ist besser als mein Stundenlohn, den ich hier in der Kirche verdiene. Und ich war kurz davor, es war eine Sache, die im Juni stattfindet, ne? Ich war ganz kurz davor zu sagen, ja klar, was kann man alles Gutes tun mit dem Geld? Oder ich habe dann gesagt, nee, ich mache das nicht. Nicht, weil ich es nicht könnte, sondern weil ich glaube, Jesus hätte das jetzt in meiner Lebenssituation jetzt gerade auch nicht gemacht. Ich hätte das zwar geschafft, aber um einen hohen Preis. Ich wäre wirklich, wirklich über die Grenzen meiner Kraft gegangen. Und das wäre aber freiwillig gewesen, weil ich das ja in mein Leben eingeladen hätte. Wenn ich jetzt Ja sage, dann muss ich auch liefern. Und so hat jeder Monat Hunderte, Tausende von diesen kleinen Entscheidungen. Und es geht nicht darum, einmal im Gottesdienst die Hand zu heben und sagen, ja, ich will werden wie Jesus, sondern dass jeden Tag durchzuüben, zu sagen, Heiliger Geist, bitte gib mir die Kraft, zu sagen, ich möchte ein Nachahmer von Christus werden. Ich komme zum Schluss und ich bitte die Band schon mal nach vorne. Und können wir nochmal außer der Reihe das Lied Atem Gottes singen? Ja, kriegt ihr das hin? Ja, wahrscheinlich. Das hatten wir, das war das erste oder zweite heute. Ich komme zum Schluss. Bevor wir dann Atem Gottes gleich nehmen. Vielleicht bist du so jemand wie auch ich, du glaubst schon lange. Du glaubst schon ganz lange an Jesus. Und egal, ob du jetzt 25 oder 75 bist oder dazwischen. Aber vielleicht ist manches, wo du jetzt gerade in diesem Augenblick weißt, manches in meinem Leben ist aber stehen geblieben. Ich bin irgendwie, sagst du vielleicht, ich bin müde geworden. Oder ich bin bequem geworden. Oder ich bin vorsichtig geworden. Oder ich bin irgendwo stehen geblieben, habe mich irgendwo verloren in ganz vielen Dingen. Und vielleicht haben diese Mächte und diese Gedanken, die so bitter und grob und lieblos sind, haben die ganz viel Raum eingenommen in dir in den letzten Jahren. Oder vielleicht bist du heute hier und sagst, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt glaube, ob ich überhaupt schon jemals in ein Leben mit Jesus gestartet bin. Das scheint mir alles sehr fremd zu sein. Pfingsten bedeutet, dass der heilige Gott nicht fern bleibt und er will Menschen nicht verbessern oder irgendwie inspirieren, sondern er will uns begegnen und er will uns verändern. Und vielleicht ist das Wichtigste oder Größte, was du heute Morgen tun könntest, dass du vielleicht ganz ehrlich betest: Heiliger Geist, bitte bewege mein Leben. Und du sagst: Ja, ich will das mit Gottes Hilfe. Jemand sagte, Pfingsten, finde ich ganz schön, ist nicht zuerst die Feier des Heiligen Geistes. Pfingsten ist die Fortsetzung von Jesus in seinen Leuten. Ihr findet auf euren Plätzen oder auf dem Platz neben euch oder in der Reihe vor euch, es gibt jedenfalls mehr von diesen Karten im Saal, als Menschen da sind, möchte euch einladen, so eine Karte mit nach Hause zu nehmen. Das ist praktisch eine Kopie dieser Folie. Vielleicht hängst du es, nein, du darfst sie natürlich hier lassen, du darfst sie auch wegschmeißen, du darfst sie auch durchreißen. Du kannst aber auch sagen, ich hänge sie mir irgendwo hin an meinen Spiegel, an meinen Arbeitsplatz, und zu sagen, ja, ich will das wirklich, koste es, was es wolle. Ich will das mit Gottes Hilfe. Wir wollen jetzt gleich dieses Lied singen, Atem Gottes. Ich möchte euch gleich auch bitten, aufzustehen. Und vielleicht singst du gar nicht mit, weil du denkst, das Lied mag ich nicht, singe ich nicht. Oder du singst es, naja gut, singen wir noch ein Lied. Oder du singst es so wirklich. Ich möchte dich bitten, Atem Gottes, dass du in mein Leben kommst. Dass du nochmal neu sagst, ja, ich will mit Gottes Hilfe. Und machst du nochmal neu so ein Versprechen. Ich habe demnächst eine Hochzeit von einem Paar, die schon seit 10 Jahren verheiratet sind. Und sie sagen, wir möchten nochmal eine Erneuerung unseres Ehegelübdes feiern. Wir wollen das nochmal sagen. Ja, ich will mit dir leben, was auch immer komme und was auch nicht komme. Sie werden nochmal sagen, ja, ich will. Ich hoffe, sie werden noch sagen, ja, mit Gottes Hilfe. Und das ist das, wozu Gott uns einlädt. Gott wartet nicht auf perfekte Menschen, aber Gott wartet auf offene Herzen, die sagen, ja, ich will. Ich möchte euch einladen, aufzustehen und gerne dieses Gebet als Gebet zu singen. Und vielleicht magst du Gott dieses Versprechen geben, ja, ich will, mit Gottes Hilfe. Und wenn du nicht aufstehen kannst, darfst du natürlich auch im Sitzen dieses Versprechen Gott geben. Das sei dir freigestellt. Amen.